Hallo, es wird wieder gesprochen. Vom Borgard. Ergo, Borgard spricht. Heute mit Tim Krause. Der Tim und ich, wir kennen uns schon seit etwa 10 Jahren und sind gute Kumpel geworden. Hauptsächlich haben wir über die Musik zusammengefunden, denn der Tim ist wie ich ein begnadeter Singer-Songwriter. Also, er ist begnadet, ich bin lediglich Singer-Songwriter ohne besonderes Attribut. Außerdem ist der Timmy ausgebildeter Schauspieler und spielt seit Jahren in einem sehr originellen und spannenden Format mit. Was das genau ist und wie wir uns kennengelernt haben, gibt's jetzt für euch bei Borgard spricht mit Tim Krause.
Hey, erzähl mir doch mal, wie's dir heute geht. Oh, red mit mir. Ich bin für dich da, lehn dich zurück und red mit mir. Red mit mir, komm und red mit mir, red mit mir.
Du hast Wasser, ne? Du kannst dich auch jederzeit damit bedienen.
Mach ich.
Ich habe direkt die erste Frage an dich. Geroldsteiner, ne? Pass mal auf. Habe ich mir jetzt letztens überlegt, als ich aus der Geroldsteiner Flasche trank. Das ist ja aus einer Quelle, der Geroldsteiner Quelle. Ich habe überhaupt keine Vorstellung, wie die Geroldsteiner Quelle aussieht. Also, ich stelle mir eine Quelle vor, wie so zwischen so zwei Steinen kommt so Tröpfel, 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 so ein bisschen was raus. Und dann denke ich mir, also wahrscheinlich ist in der Geroldsteiner Quelle ein bisschen mehr, aber so viel Wasser, wie die da abpumpen, wie groß muss diese Quelle sein?
Hast du den Werbespot nicht gesehen?
Nee,
da also ist kann doch, ich mich nicht mehr erinnern. Wasser, das aus einem Stein kommt oder so und dann geht so raus.
So richtig,
ich glaube, genau so ist es auch.
Und dann läuft immer einer hin mit so einer Flasche.
Genau.
So einer Geroldsteiner Flasche mit so einem Trichter vorne.
Schon mit Etikett drauf.
Ja, genau.
Ja. Genau so läuft das.
Und wie, und das ist dann Sprudelwasser, was dann da rauskommt aus dem Stein, oder?
Nee, das kommt dann in den Soda-Stream rein. Das ist halt gesprudelt. Ich weiß gar nicht, ist doch ganz klar
erklärt. Ist klar, Michael. Okay, ja, dann haben wir das geklärt.
Ja.
Super. Toll. Wissenswertes mit Timmy Krause.
So sieht's aus.
Timmy, schön, dass du hier bist. Vielen lieben Dank.
Danke für die Einladung.
Ja, gerne, natürlich. Wir sind Kumpels, wir kennen uns schon seit ein paar Jahren jetzt.
Mhm.
Ne? Irgendwie auf musikalischer Ebene kennengelernt. Glaube ich, ne? Dann irgendwie über den FC auch verbunden, bisschen Musik zusammen gemacht. Irgendwie.
Ja, das war ja wirklich so. Ich habe damals im Egmont gearbeitet, in Aachen.
Mhm.
Da bist du aufgetreten.
Ich alleine? Oder mit
Nee, mit einem Gitarristen noch.
Ah ja, okay. War so ein bisschen
genau. Duo. Und an dem Tag war Spieltag, ich glaube DFB-Pokal, was war nämlich in der Woche, meine ich.
Und da habe ich ein Konzert gespielt?
Ja.
Und du hast sogar gekellert an dem Tag?
In einem FC-Trikot.
Ah, ja.
Und so war eigentlich sofort das Eis gebrochen.
Ja, ja,
das war das. Ich hatte das rote Trikot mit den weißen Ärmeln mit 16 Helmes hinten drauf.
Oh, Helmes, toll.
Ja.
Den Helmes habe ich mal getroffen.
Ich auch.
In der Kneipe. Und habe ich ihm eine CD von mir in die Hand gedrückt und gesagt, Patrick, du hast mir so viel Freude gemacht mit all den Toren. Hier, ich hoffe, mit der Musik kann ich ein bisschen Freude machen. Und da saß seine Tochter bei mir im Schoß und sagt, was hat der Mann dir gegeben? Und dann dachte der Mann hat mir Musik gegeben von sich. Können wir uns gleich mal anhören im Auto. Fand ich total schön.
Sehr schön.
Also, ich habe nie wieder was von Patrick Helmes gehört, aber trotzdem habe ich mich gefreut, dass er meine CD nicht direkt weggeworfen hat.
Weißt du ja nicht. Achso, direkt weggeworfen im Sinne von...
Ja, ja, so.
Nee.
Nee, will ich nicht. Ich mag keine Musik.
Ab auf den Kneipenboden.
Wo hast du Patrick Helmes getroffen?
Am Flughafen in München.
Gesehen oder getroffen auch? Du hast bestimmt angesprochen, oder?
Ja, natürlich habe ich ihn angesprochen. Ich habe ein Foto gemacht und das Foto so unterragend von mir, weil ich halt ein Selfie mit ihm gemacht habe und meinen Kopf so zurückgenommen habe und habe das... Also ich weiß ja, dass ich ein kleines Doppelkindchen habe, aber da habe ich eine riesen Doppelkindchen und ich dachte
so eine Doppelmatratze.
Boah, ganz schlimmes Bild von mir. Aber naja, aber hab da Patrick Helmes getroffen.
Für alle nicht Fußballinteressierten, Patrick Helmes ist in Köln früher mal ein Stürmer gewesen. Hat sogar in der Jugend da gespielt, wurde dann aussortiert, weil er nicht kräftig genug war, ist dann irgendwo anders hingegangen, nach Siegen, glaube ich sogar, kam dann wieder zum FC Köln, hat dann da großartig gespielt, ist dann sogar zum Nationalspieler von Deutschland geworden, also ne, ein großer Spieler und dann später zu Leverkusen gegangen, was dann natürlich in Köln nicht so gut gesehen war, Wolfsburg und dann wieder zurückgekommen zum ersten FC Köln und dann leider, weil er viele Verletzungen hatte, Karriere beendet.
Ich weiß gar nicht, ob ich das, ja doch, ist verjährt, aber ich bin mal in einer Mitfahrgelegenheit mitgefahren und der Typ hat bei Adidas gearbeitet und war ein guter Freund von Patrick Helmes. Und damals, als er sich so schwer verletzt hat, da wusste man, also es war ja
in Wolfsburg, Leverkusen?
In Köln.
Ah, in Köln.
Glaube ich.
Okay.
Nee, oder in Leverkusen, es war auch die Leverkusen.
Ich glaube, der ist gewechselt und dann hat er sich schlimm verletzt, da haben wir noch
gedacht. In der Sommerpause hat er sich schwer verletzt.
Mm.
Ja.
Ja.
Weißt du wo? Nee. Es war auf einer Hochzeit und die hatten so einen Hochzeitskick und da hat er sich verletzt. Und das hat mir der Typ erzählt.
Mit Freunden, ne?
Genau.
Ja. Ach, der.
Ja. Und das hat mir der Kumpel, das war wohl, also der war auch dabei, der ist halt wirklich befreundet mit Patrick Helmes und hat mir das dann damals erzählt. Und das in der, es hieß ja nur in der Sommerpause verletzt. Also es wurde ja nicht, aber es war bei einem Hochzeits- oder Junggesellenabschied-Kick oder sowas war das. Also wirklich krass.
Schön, wie Patrick Helmes hier jetzt plötzlich omnipräsent wird in diesem Podcast.
Ja, also ich weiß gar nicht, ob man das erzählen darf, aber es ist verjährt.
Ich glaube, ja, das ist bestimmt schon irgendwie mal an die Öffentlichkeit herangetragen worden. Und wenn jetzt nicht, dann haben sie es hier zuerst gehört. Unsere zwei ZuhörerInnen, von denen nur einer am Fußball interessiert ist. Um nochmal zurückzukommen aufs Egmont, eine wunderschöne Kneipe, Restaurant, Kneipe, Gastro, wie sagt man da, Gastronomie, Stätte. In mitten in Aachen, sehr, sehr schön. Da habe ich gespielt mit dem Martin. Der Martin hat Gitarre gespielt und ich habe gesungen, wir haben meine Songs gespielt. Du warst da an der Theke und was mir noch, das FC hat das Eis gebrochen irgendwie, aber ich glaube, du hattest schon vorher ein bisschen unsere Musik gehört und du kanntest schon ein paar Songs und das fand ich total charmant, weil sonst bist du so als Singer-Songwriter, der keine Fanbase hat und weiß ich, kein Label, gehst da irgendwo hin und spielst deine Songs und alle sagen, ach ja, ganz nette Hintergrundmusik. Aber du kanntest schon ein paar Songs und hast sogar hier und da ein bisschen mitgeträllert. Das fand ich total schön.
Ja, das stimmt. Ich habe immer, wenn bei uns Bands gespielt haben im Egmont oder so, ohne das jetzt natürlich klein zu reden, habe ich das immer gemacht. Ich habe mir mal vorher reingehört, weil was erwartet mich, ne, habe ich da Bock drauf und so. Und bei euch oder bei dir war es halt so, dass mich das halt gecatcht hat. Und ich das gut fand, deswegen konnte ich auch ein paar Songs mitsingen, weil ich die auch zweimal vielleicht oder dreimal gehört habe.
Und schließlich hast du den FC dafür sausen lassen an dem Abend, ne?
Ja, also.
Sagen wir ja. Für mein Ego sagen wir ja.
Nicht für das Geld oder das Trinkgeld oder so, weil ich es brauchte. Nein.
Für die Muse für die, von Michaels Stimme.
So sieht's aus. Ja, ja und deswegen, weil ich das ja auch kenne, weil ich ja selber Musiker bin, finde ich das halt einfach, warum nicht? Also ich, wenn man reinhören kann vorher, warum nicht, wenn da ein unbekannterer Künstler oder den man selber noch nicht kennt, das wollte ich damit sagen. Es ist ja auch immer interessant, neue Musik zu hören. Und wenn die dann einem auch noch gefällt, dann finde ich das sehr legitim, vorher reinzuhören und dann auch mitzuträllern.
Dasselbe Phänomen hatte ich einmal in Unna, da haben wir auch gespielt in Unna. Und wir haben einen Song angespielt und es war wirklich so, wie du das sonst als Musiker, wovon du nur träumst, wenn du in einer großen Konzerthalle ein Lied von dir anstiebst bei den ersten drei Akkorden, machen die Fans alle, yeah, der Lieblingssong. Und da haben wir einen Song angespielt von uns und Leute haben da offensichtlich auch unsere Musik vorher schon mal gehört. Die jubelten dann auch und haben dann wirklich mitgesungen bei dem Lied Killing an Angel übrigens. Gibt es überall zu hören, wo es das paar Musik, gute Musik zu hören gibt. Haben die plötzlich das Lied mitgesungen und es war auch nur so eine kleine Kneipe, Eckkneipe in Unna, Spatz und Wal hieß sie, sehr schön aber. Aber das sind dann so kleine Momente, hast du sicher denn auch gehabt, so als kleiner Singer-Songwriter eigentlich ja nur, die wir unterwegs waren, wo man sich wirklich als Popstar fühlt dann in dem Moment.
Ja, ja. Und das macht sau viel Spaß, sich als Popstar zu fühlen.
Also nicht wegen des Ruhms und so oder so, sondern weil man denkt irgendwie, die Musik, die man ja schreibt, die will man ja auch man schreibt sie bei sich zu Hause auf der Couch oder so mit irgendwelchen Gefühlen, die man vielleicht verarbeiten will. Arrangiert sie dann mit der Band, nimmt sie vielleicht sogar auf und dann spielt man sie für Leute, ja nicht um Applaus oder Reichtum direkt zu bekommen, sondern um irgendwie zu sagen, hey, ich habe hier was, das ist ein schönes Gefühl, was ich irgendwie versucht habe, in Worte zu packen, was macht ihr damit?
Ja, genau, sehe ich genauso. Wenn ein bisschen Ruhm dabei abspringt, auch schön.
Klar.
Aber es ist wirklich, ja, wir sagen das ja immer so groß wie Künstler, wir wollen die Leute berühren, wir wollen sie mitnehmen, aber ja, das ist es halt leider wirklich.
Welche andere Motivation hat man auch sonst, welche ehrliche andere Motivation hat man sonst, irgendwas zu kreieren, irgendwas zu erschaffen, ne?
Sicher auch so. Und es macht so viel Spaß, wenn das funktioniert. Und es funktioniert öfters, als man selber eigentlich glaubt, wenn man in seiner Küche probt oder so.
Bevor wir noch weiter über die Musik quatschen, erzähl doch mal, warum du überhaupt in Aachen warst und da gekellnert hast und da gewohnt hast in der Zeit.
Ich war auf der Schauspielschule dort, auf der Theaterschule Aachen, die es jetzt auch nicht mehr gibt, sondern, also es gibt sie noch, aber heißt jetzt wohl Schauspielschule Aachen, bin ich mehr so in dem Thema drin. Lange Geschichte, dafür reicht dieser Podcast nicht. Aber ich habe damals in der Schauspielschulzeit natürlich nebenher gekellnert, weil es war eine private Schule, die man natürlich selbst finanzieren musste. Aber hatte mit die geilste Zeit meines Lebens dort in dieser Kneipe, Café,
Ich dachte, das in der Schule, sagst du jetzt.
Die war auch gute Zeit. Nein, aber das alles zusammen, die Aachen-Zeit, wie ich sie immer nenne. Und habe dadurch natürlich auch viele nette Leute kennenlernen dürfen, auch viele Musiker, so wie dich.
Mhm.
Und das hat sich dann über Köln weiterverbreitet.
Woher kommst du eigentlich, dass du nach Aachen, also ich weiß es, aber sag es unseren ZuhörerInnen, dass du jetzt nach Aachen fährst zum Schauspiel lernen?
Ich komme gebürtig aus Solingen. Und bin da auch stolz drauf. Ich bin stolzer Solig-Jürgen, sage ich immer. Und lebe im Exil in Köln. So nenne ich das immer. Ich bin Exil-Solinger. Und bin damals nach Aachen, weil meine Freunde damals in Aachen studiert. Also die hatten schon einen Studienplatz sicher. Und ich habe mir halt gedacht, ich möchte auf eine Schauspielschule. Habe geguckt, ach, Aachen hat auch eine. Da bewerbe ich mich doch mal. Bin hin und wurde dann im Nachhinein genommen. Also ich musste nochmal vorsprechen, weil sie sich nicht sicher waren.
Okay, aber im selben Jahr, ja?
Ja, genau. Und okay. Bin dann auch mit diesen zwei Freunden auch zusammengezogen, habe meine erste WG gegründet.
Hey, cool.
Ja.
Mit welcher Motivation wolltest du auf die Schauspielschule und Schauspieler werden? Wir haben ja eben schon gesagt, du bist ruhmgeil, ne? Haben wir schon.
Nein, eigentlich gar nicht. Da wäre ich ganz falsch dann damit. Nee, ich kann nichts anderes eigentlich.
Also, fair enough.
Nee, für meine Familie zum Beispiel war es halt klar, dass ich irgendwas mit Bühne, Musik mache, weil ich das schon wirklich mein Leben lang gemacht habe. Auf jeder Bühne, die möglich war, habe ich gespielt oder mich präsentieren wollen. Ich bin ein Mittelpunktskind, gebe ich auch offen und ehrlich zu.
Du bist mit Scheinwerferlicht geboren.
So. Ja, ja,
mit
klar.
So einem Zylinder und so einem Stock rausgetanzt.
Ich glaube, das hätte meine Mutter nicht so geil gefunden. Nein, ich habe Theater-AGs alle mitgemacht in der Schule. Ich habe mit 12 oder 13 das Gitarrespielen dann entdeckt für mich und Musik gemacht, gesungen.
Kannst du es schaffen, in Worte zu fassen, was es ist, das dich dabei fasziniert bei der Kunst? Ohne dass wir jetzt daraus eine halbe Stunde eine Antwort machen. Wahrscheinlich müsste es aber eine sein, ne?
Das Gefühl, was man hat, wenn man Kunst macht, ist es wirklich. Und dieses Gefühl kann ich aber leider nicht beschreiben.
Mhm.
Es ist wirklich, es gibt ja diese berühmten Schmetterlinge im Bauch oder dieses, wenn man sich auf was freut oder halt auch im Gegenteil, wenn irgendwas Schlimmes ist, wenn man so sehr weint, dass man das alles irgendwie zusammen und dazu noch ein bisschen Kribbel in den Beinen bis zu den Zehen, das ist das eigentlich, was es macht, wenn man gerade auch alleine, also es muss gar kein Publikum dabei sein, wenn man alleine irgendwie gerade denkt, boah, jetzt gerade habe ich echt einen schönen Song geschrieben oder genau das wollte ich gerade in Worte packen, wow, wie viel Zeit ist gerade vergangen.
Oder also, sicherlich auch, wenn irgendwelche Maler ein Bild malen und
genau.
Das richtig, oder irgendwelche Verse schreiben, klar. Der Thomas Küchler, unser Bassist in unserer Band und auch Sprecherkollege, der hier auch schon im Podcast saß, der sprach von so einem Gänsehautmoment, den man hat, wenn irgendwie alles
ja.
Wie so eine Synergie zusammenkommt. Das kann passieren, wenn man alleine irgendwie spielt, Akkorde, Musik oder was auch immer, der richtige Pinselstrich oder so.
Ja.
Aber natürlich auch in einer Band, wenn alle, nicht unbedingt, wenn alle on time sind, dass alle korrekt spielen, sondern wenn irgendwie so ein unbeschreibliches Gefühl des, ist das schön, was man gerade hier macht.
Ihr habt die Handbewegung gerade nicht gesehen, aber es ist genau diese Handbewegung, die ich jetzt auch nicht erklären kann. Ganz doof für den Podcast.
Die machen wir gleich fürs Foto nochmal.
Ja, sehr gut.
Also, wer ne, guckt bei Instagram oder auf der Webseite nochmal, welche Handbewegung wir da machen. Wir machen sie gleich plakativ ins Foto.
Ja. Aber genau das ist das. Genau dieses Gefühl beschreibt eigentlich, warum ich eigentlich Künstler geworden bin oder bin und weiterhin bleiben will.
Und kannst du es auch jetzt gerade so ausüben? Gehen wir mal erst aufs Schauspieler sein. Wie war dann dein Werdegang des Schauspielern, des aktiven Schauspielerns? Hast du da im Moment oder hast du da auch schon so Projekte gehabt, bei denen du auch dieses Gefühl ausleben konntest?
Definitiv. Jetzt gerade das, was ich halt jetzt auch seit 9 Jahren mache. Ich bin Showkellner bei Café Kölbert. Wir werden immer gebucht für verschiedene Veranstaltungen. Es ist Comedy. Und wir sind verkleidet als Kellner der 20er Jahre. Fliege, Haare nach hinten geklatscht, Weste, man kann es sich vorstellen. Und diese Rolle, die ich da spiele, ist mir auch ein bisschen auf den Leib geschneidert, sagt man das so?
Das sagen wir jetzt so, ja.
Sagen wir
ja,
jetzt
ich glaube, das heißt auch tatsächlich ja. So. Ich bin jetzt kein Schneider. Der Mädchenname meiner Mutter hieß Schneider. Ich bin also so ein bisschen Schneider.
Du bist ein Schneider eigentlich.
Ich bin ein Schneider, ja.
Ja.
So, ganz kurzer Einwurf. Meine Mutter hat mal auf dem Schulhof damals, und da hieß sie ja noch Schneider, einen Schirm gefunden und hat dann von der Lehrerin die Erlaubnis bekommen, durch die Klassenräume zu gehen und zu fragen, wem gehört der Schirm? Und dann klopfte sie bei den Klassenräumen mal an und ging rein, gehörte jemand im Schirm? Nein, gehört niemand. Und bei einem Klassenraum klopfte sie an und da gibt es ja das Sprichwort und das rief der Lehrer dann raus in die Tür, zur Türe, herein, wenn es kein Schneider ist. Und in dem Moment macht meine Mutter die Tür auf und steht da drin und alle haben gelacht, weil sie wussten, das ist die Frau Schneider. Nun denn, zurück zu deiner Karriere.
Aber sehr schön.
Ja, sie wollte den Schirm dann am liebsten verfluchen und wegschmeißen.
Ja, und diese Rolle ist, wie gesagt, auf den Leib geschneidert.
Hast du sie selber miterarbeitet oder wurde sie für dich
entwickelt? Nein, die habe ich mitentwickelt. Mhm. Das ist eine Impro-Sache, die wir da machen. Es gibt viele Sachen, die immer wieder passieren, Routinen nennen wir die, aber die Sache ist, wenn du bei den Leuten an den Tischen bist, weil du bist direkt an den Tischen, du hast einen Bühnenteil, sage ich jetzt mal, und direkt an den Tischen. Da weiß ich nie, was passiert, natürlich nicht,
ja.
Weil es ist immer anders. Aber man kann sich sicher sein, auf alles, was du sagst, habe ich eine Antwort. Aha. Und das muss man, das dieses...
Hat dein Charakter, deine Rolle eine Antwort, ne? Auch
ja, natürlich. Ja. Und nach 9 Jahren und 405 Shows jetzt...
Wow.
Habe ich da so sehr viele Sachen, die ich schon auf Petto habe, sage ich mal, weil viele Sachen kommen immer wieder.
Klar.
Und das kann man dann benutzen.
So und ist es ja immer bei irgendwelchen,
eben.
Man spielt ja auch als Band denselben Song oder im Theaterstück macht man dieselben, als Stand-Up macht man dieselben Jokes mit demselben Timing und lässt sie aber so erscheinen, als wenn sie in dem Moment erdacht wären.
Genau.
Wie läuft so eine Show ab? Ist das, viele denken jetzt vielleicht an so eine Art Krimi-Dinner oder sowas. Ist damit vergleichbar?
Nein.
Gar nicht.
Wir sagen extra immer, wir sind kein Krimi-Dinner oder sowas. Mhm. Wie gesagt, man bucht uns für verschiedene Veranstaltungen dazu. Wir sind immer begleitend zum Essen. Also wir machen vom kleinen Geburtstag über die große Firmenfeier eigentlich alles. Wir kommen immer mindestens zu zweit. Es gibt einen Oberkellner, einen Unterkellner. Ich spiele natürlich den Unterkellner. Ich bin dort auch der Auszubildende im 11. Jahr. Ich bin der liebenswerte Trottel, der alles falsch macht.
Das kleine Küken.
Ja, der alles falsch macht, aber trotzdem sehr geliebt wird. Dann machen wir die ersten 10 Minuten, sind wir bei den Leuten und du musst dir vorstellen, wir sind immer eine Überraschung. Also bei einer Hochzeit hat uns der Bräutigam und die Braut gebucht und die Gäste wissen nicht Bescheid, ja. Oder die Trauzeugen haben uns gebucht oder beim Geburtstag, ne? Also viele Leute wissen nicht, dass wir kommen. Es gibt einzelne Leute, die uns gebucht haben, die vorher auch einen schönen Fragebogen ausfüllen, wo wir so ein paar Vorab-Informationen haben, die wir natürlich verwenden.
Wer ist der Trauzeuge oder sowas beispielsweise?
Genau.
Wer hat Geburtstag?
Genau.
Wie alt ist der Oma?
Und vielleicht noch ein paar Anekdoten, die man einbringen kann, von denen jeder weiß.
Mhm.
Und da machen wir die ersten 10 Minuten, sind wir an den Tischen, wie gesagt, in diesem wunderschönen Kostüm. Und
die Leute denken auch, ihr werdet Kellner zuerst.
Genau.
Ja.
Und dann beim ersten Mal denkt man, aber der ist mal schon ein bisschen... Boah, wir haben ja komische Personal hier und so. Das sind ja die ersten 10 Minuten und vielleicht sind wir dann auch mal da schon lauter, um das Bein zu heben, nennen wir immer so schön, ne, wie beim Hund mal zu sagen, wir sind auch
wir
hier.
Markieren.
Und dann kommt die erste Rede vom Oberkellner. Der Oberkellner hält in dieser Show, die eine Stunde lang ist, 2 Reden, die halt zugeschnitten sind auf die Leute. Dafür haben wir den Fragebogen.
Verstehe.
Ne, da werden Leute aufs Korn genommen, immer im positiven Sinn. Es wird nicht über die Leute gelacht, sondern mit den Leuten. Das ist nun mal ganz wichtig. Und wer danach noch nicht verstanden hat, dass es eine Show ist, ist schon vorgekommen des Öfteren, der wird's erstmal, wenn wir dann das erste Mal gesungen haben, weil wir auch was singen vielleicht, vielleicht merkt es dann, dass es eine Show ist. Aber eigentlich sollte da klar sein, das ist eine Comedy-Show, da passiert was, die sind keine normalen Kellner, weil
wer das nicht verstanden hat, der hat wahrscheinlich vorher eine Line auf der Toilette genommen und liegt in einer ganz anderen Sphäre gerade.
Und auch vielleicht schön dort. Aber genau, dann kommt diese Rede, dann passieren in diesen 30 Minuten diese Routinen, von denen ich gesprochen habe, die ich natürlich nicht verraten werde. Dann kommt nochmal eine Abschlussrede vom Oberkellner, da ist schon sehr, sehr viel passiert. Und dann noch ein großer Abschluss und dann sind wir auch schon weg. Das ist ungefähr eine Stunde, denn länger sollte es auch nicht sein. Weil sonst kann es halt auch, ist halt einfach Erfahrung. so die, die man halt gesammelt hat, weil dieses Konzept gibt es seit 1993, also seit 85 gibt es Kaffee Kölbert. Das kommt aus Dänemark, deswegen Kölbert mit diesem O mit dem Strich durch. Mhm. Und seit 93 ist das Konzept so, wie es jetzt ist. Natürlich hat sich das immer weiterentwickelt, es wurden immer neue Gags entwickelt, auch wir in Deutschland, das ist halt vor 11 Jahren nach Deutschland und England auch rübergeschwappt. Wir haben auch natürlich neue Sachen entwickelt, die auch dann die Dänen übernommen haben. Wir können alle miteinander spielen. Schön. Und wir haben ein Team in Hamburg, Berlin, Köln, München, Regensburg und Wien, wie gesagt England und die Dänen auch noch.
Das heißt, da sitzen Darsteller, die dafür mit
genau, dieser Vereinigung sind. Genau, wir werden halt in ganz Deutschland oder ganz Europa eigentlich gebucht. Und jeder kann mit jedem spielen. Das ist das Schöne an dem Konzert. Ah. Natürlich, wenn eine Show in Hamburg ist, werden natürlich erst die Hamburger angefragt. Wenn die natürlich nicht können, dann können aber auch Kölner kommen.
Aber du könntest auch mit einem Regensburger oder einem Münchner zusammengepaart werden, wenn irgendwie eine...
Das passiert auch des Öfteren. Ja, also zum Beispiel jetzt am Wochenende habe ich mit meinem Hamburger Kollegen...
Und wie ist das dann mit der Vorbereitungszeit in dem Moment? Also
ja, du hast ja eine Autofahrt.
Ach ja, gut. Okay.
Nein, die Sache ist halt, es ist ja eine Improvisation. Hauptsächlich die Routinen geht man dann nochmal durch. Mhm. Aber wie gesagt, wenn man das schon ein paar Jahre macht, dann ist man auch nicht überprobt, aber man muss es auch nicht mehr so proben, weil vieles einfach entsteht in dem Moment. Aber die Routinen spricht man dann nochmal durch. Das sind alles Sachen, die man halt durchsprechen kann.
Wie bist du daran rangekommen an das Café Kölbert?
Kölbert. Ich habe einen Castingaufruf gesehen im Internet. Lustige Kellner, Comedy und ich so, naja. Also
lustig Kellner.
Also ich Kellner,
ein Tablett tragen kann.
Ungefähr, ja. Und lustig wird man, also sagt man manchmal, dass ich auch lustig bin.
Und ja, dachte, gerne, absolut. Ja. Den Stempel setze ich dir drauf.
Und dann habe ich mir gedacht, geh mal hin. Man musste auch nichts vorbereiten, man sollte halt mitbringen, was man kann. Habe ich natürlich meine Gitarre mitgebracht, sehr klar. Die Sache war nur, ich werde mich immer an dieses Casting erinnern, weil ich hatte eine Stunde geschlafen. Ich habe natürlich am Abend vorher gearbeitet im Egmont. Und manchmal ist es auch so, dass wenn man in der Gastronomie abends arbeitet, dass man dann nochmal noch ein Feierabendgetränk zu sich nimmt vielleicht.
So ein Teechen.
Ja, ja, genau. was dann auch mal länger sein könnte. Und ich weiß noch ganz genau, den ganzen Abend habe ich gesagt, boah, Krause, was morgen Casting? Ah, egal. Vielleicht ist das ja auch nichts so. Ne? Dann habe ich wirklich eine Stunde gepennt und bin dann zu einem Casting und hatte mega Spaß. Ich habe mich sofort mit den Leuten dort gut verstanden. Die Dänen haben das Casting gemacht, ach, natürlich, ich war auf Englisch. Dann habe ich die erste Runde gemacht und bin weitergekommen. Und dann kam die zweite Gruppe ran. Und dann weiß ich noch ganz genau, ich liege auf dieser Couch, weil ich natürlich nur eine Stunde gepennt habe. Und höre so eine Stimme. Ich dachte mir, die Stimme kennst du doch. Und dann war das der Jörg Malotki, mit dem ich jetzt seit 9 Jahren das mache, den ich da, glaube ich, 6 Monate kannte, weil wir die gleiche Agentur hatten. Uns vorher nicht kannten, wir hatten über die gleiche Agentur, wir hatten ein Agenturtreffen in Berlin, haben uns dort kennengelernt und waren direkt auf einer Wellenlänge. Und dann sitze ich da wirklich in Köln und dann war es wirklich der Jörg. Und wir so, was machst du denn hier? Und dann sind wir beide genommen worden.
Schön.
Und seitdem sind wir halt nicht nur Kollegen, sondern auch echt gute Freunde geworden. Also.
Hast du das damals gemacht, das Casting, weil du dachtest, ich brauche jetzt unbedingt einen Job und ich will, komm, ich kann Kellnern, jetzt kann ich auch Kellnern und Schauspielen vereinigen?
Ja.
Oder hattest du keine Ambition, irgendwie ein langes Engagement in einem Theater zu finden oder dann noch ein bisschen weiter die Agentur vielleicht arbeiten lassen, dass vielleicht irgendwie eine Rolle in einer Serie oder sowas rauskommt? Nicht, weil ich sage, dass das schlecht wäre, sondern nur generell, was war dein Gedanke
dabei? Nein, also ich habe mir, als ich von der Schauspielschule runtergegangen bin, habe ich direkt ein Engagement bekommen in Frankfurt, habe dort Tristan und Isolde gespielt.
Und beide direkt.
Ich habe direkt beide gespielt. Ja, was denn? Ist doch klar.
Und die Tristan-Akkord auch noch dazu.
Ja, nein, also ich habe dann dieses Engagement bekommen, habe dann auch gemerkt, Theater, ja, ist schön und gut, aber macht mir jetzt nicht so viel Spaß. Habe ein bisschen was gedreht, ich möchte nicht sagen was, weil ich war jung und brauchte das Geld.
Oh Gott.
Nein, so schlimm nicht. So schlimm war es dann doch.
Hier war jugendfrei.
Ja, es war jugendfrei. Ja, dann kam halt dieser Aufruf und ich dachte mir, oh, das ist wirklich etwas, was ich, also ich hatte ein gutes Gefühl dabei, als ich das gelesen habe, weil ich dachte mir, es sind wirklich die beiden Sachen, die ich gut kann, dachte ich zumindest, also ist auch ja, richtig ja. gewesen in dem Fall, aber und auch bei dem Casting direkt habe ich gemerkt, wow, das könnte mir gefallen.
Ja, du musstest, du sagst es jetzt, das sind die beiden Sachen, die du gut kannst. Du musstest ja nicht nur Lustigkeit und Kellnern aufrufen können, ne, sondern da gehört ja noch mehr dazu, was du dann sicherlich auch bieten konntest. Nur
ja, ja.
beim Cast, bei dem Aufruf hast du gedacht, okay, das habe ich schon mal, damit kann ich schon mal motiviert durch die Tür gehen.
Genau. Und so bin ich halt auch ins, mit einer Stunde Schlaf, ins Casting gegangen. Und dann war es auch noch so, dass ich auch noch meine Gitarre mitbringen durfte, also Musik auch noch dabei. Also wir singen halt, wie gesagt, auch in der Show. Ich spiele vielleicht auch Gitarre in der Show.
Wer kann weiß. Natürlich
sein. Das war eine lustige Sache. Das möchte ich nur kurz erzählen. Bei dem Casting sagte der Lars, also unser Boss von Café Kölbert, do you really play guitar? Ich habe mir gedacht, yes, that's why I brought the guitar. Und er hat halt wirklich gesagt, es gibt Leute, die bringen bei so einem Kasten die Gitarre, können aber keine Gitarre spielen.
Ja, er soll Posaune mitbringen können.
Also ich dachte mir wirklich, wie blöd ist das denn? Weil wenn dann einer sagt, spiel Gitarre und du kannst nicht, das kommt doch echt durch. Und woher hast du die Gitarre, frage ich mich dann. Warum hast du eine Gitarre, wenn du nicht Gitarre spielst? Ja, aber das fand er schon mal gut, weil er selber auch in der Show Gitarre spielt. Er spielt natürlich selber auch. In diesen 9 Jahren ist so viel passiert. Also in dem ersten Jahr, weiß ich nicht, hatte ich im Schnitt, glaube ich, hatte ich irgendwie 40 Shows oder so. Und jetzt habe ich im Schnitt, wenn keine Pandemie dazwischen kommt, im Schnitt habe ich 70 Shows. Also ich alleine. Mhm. Also Café Kölbert hat im Schnitt 180 Shows oder so im Jahr. Und es wird immer mehr und es zieht jetzt gerade auch wieder an. Wie gesagt, es ist immer größer geworden. Wir hoffen, dass es noch größer wird natürlich. Wenn ihr das hier hört, auch gerne weitersagen. Es ist echt eine Sache und das sage ich nicht nur, weil ich da seit 9 Jahren dabei bin. Und das sind einfach Erfahrungen von Leuten, die wir bespielt haben, meinten, sowas haben wir noch nie gesehen. Sowas ist so großartig, weil wir auch begleitend zum Essen sind. Gerade bei einer Hochzeit, da passiert nichts. Und dann sind wir noch da und das gibt halt so ein echt guten Push für die Feier.
Was glaubst du, wie viele Leute müssten mindestens da sein, wie viele Leute dürften höchstens da sein? Also auf so einem reinen Energiekonzernabend habt ihr wahrscheinlich nichts zu suchen als zu 2 Leute, das wäre wahrscheinlich zu groß.
Oder? Nee, wie gesagt, wir kommen ja mindestens zu 2.
Ah, okay.
Das heißt, nach oben
sind
keine Grenzen. Also unsere größte Show war, glaube ich, in Kopenhagen. War in Kopenhagen mit 20 Kellnern.
Du auch, warst dabei?
Ja, ja, klar.
Und dann in Englisch?
In the English, yes.
In the English, okay, ja. Great. Hey, I'm the Tim.
Ich habe auch schon eine Show auf Dänisch gespielt. So ist
wirklich?
Ja.
Und wie hast du das gemacht?
Ich spreche kein Wort Dänisch. Okay. Ich hab den deutschen Trottel gespielt, der kein gut. Dänisch spricht.
Ah, ja.
Und dann so ein gebrochenes Englisch, damit halt ein bisschen Kommunikation da ist, gespielt. Und nach der Show kam ein Däne zu mir und meinte so, sprich mich auf Dänisch an. Und ich so, sorry, I don't speak Dänisch. Und er so, nee, das glaube ich nicht. Ich dachte, du hast das gespielt. Und ich so, nein, ich bin wirklich Deutscher.
Ja. Ich bin wirklich so ein Tölpel.
Ich bin wirklich so doof. Nee, und wie gesagt, in Kopenhagen, ich glaube, das waren 3000 Leute.
Wow.
Oder so, und wir waren 20 Kellner, aus 5 aus England, 6 aus Deutschland und die restlichen 9, glaube ich, aus Dänemark. Also eine sehr internationale Show, war auch schön, mal mit allen zusammen zu spielen. Das ist natürlich auch immer ein großes Familienzusammenkommen. So alle lernen sich auch mal kennen und das war wirklich großartig. Also wie gesagt, nach oben ist keine Grenze. Also bis, ich sag mal, wie viele sind wir bei in Deutschland?
Jetzt forderst du aber die Leute heraus. Saisoneröffnung vom FC nächstes Jahr. Kaffee.
Wenn ich irgendwann mal für den FC spielen dürfte, ne? Also bei der Abschlussfeier oder was weiß ich. Da gebe ich 200%. Das ist ein Traum von mir.
Du fühlst dich sehr wohl beim Café Kölbert?
Ja.
Habe ich es richtig ausgesprochen?
Café Kölbert.
Du fühlst dich sehr wohl beim Café Kölbert?
Kölbert.
Du bist das so ein bisschen Köln?
Ja, so ein bisschen. Aber du musst so nach unten. Kölbert.
Kölbert.
Ja.
Kölbert.
Ja.
Café Kölbert. Jedenfalls fühlst du dich da sehr wohl.
Mhm.
Hast du denn noch Zeit oder auch Ambitionen, schauspielerisch dich anders weiterzuentwickeln? Oder was heißt entwickeln, meine ich nicht, sondern da noch irgendwie anders die Fühler auszustrecken?
Ja, auf jeden Fall. Also immer mal wieder gehe ich auch zu Castings weiterhin. Werbecastings, die wir als Schauspieler erleben, sind auch schon dabei gewesen.
Hast du auch schon mal vom Mikrofon was gemacht?
Sprechertechnisch.
Sprechertechnisch, ja.
Oh, das habe ich schön ausgesprochen, oder? Nein, aber wenn man dieses Wort gerade von mir, nein, sprechertechnisch habe ich,
Na,
jetzt wusste ich, dass ich es verkacke. Nein, ich, das ist bei mir nur einfach nicht passiert. Mhm. Ist auch nicht schlimm, weil ich glaube nämlich, ich hatte mal so einen Sprecher-Workshop in der Schauspielschulzeit mit Markus Hase.
Ich wollte gerade sagen, den Bogen da einschlagen, weil du hast dich irgendwie bei Instagram, habe ich gesehen, ihr seid miteinander verbandelt irgendwie.
Der war mein Sprecherzieher in der Schauspielschule.
Ach, guck, und, in Aachen?
Und ja, genau. Und auch Schauspiellehrer. Mit ihm habe ich mein Abschlussstück. Er hat das Abschlussstück inszeniert.
Okay, cool.
Ja, und genau. Da hatten wir mal einen Workshop. Ich habe auch, also, ich habe ja auch eine schöne Stimme. Ne? So ist es ja nicht, das weiß ich.
Das ist wirklich eine sehr schöne Stimme. Das ist auch eine sehr schöne Gesangsstimme. Da kommen wir gleich noch zu sprechen.
Aber ich habe bei diesem Sprecher-Workshop gemerkt, ja, könnte ich machen, aber ich glaube, ich würde dem nicht so gerecht kommen wie ein Micha Borgert natürlich.
Ach komm.
Nein, ich glaube, das ist einfach nicht meine Welt. So, und deswegen bin ich umso stolzer, hier zu sitzen, weil viele Sprecher ja auch schon bei dir waren.
Es ist so ein bisschen der Sprecher-Podcast. So.
Genau.
Mit so ab und zu Ausreißern, mit einfach Schauspielern, Künstler generell, Comedian waren auch schon hier oder Musiker.
Ja.
Aber ich finde, du hast absolut deinen Platz hier verdient. Nicht nur, weil wir irgendwie Kumpel sind und beide ein FC-Trikot anhaben gerade.
Danke. Die Welt hat sich mir nie eröffnet und finde ich auch nicht schlimm.
Okay.
So,
aber wer weiß, was noch kommt. Ja.
Genau, wenn da irgendwann mal was kommt, dann werde ich mich da auch gerne versuchen, weil ich glaube, da würde ich auch Spaß haben. Aber schauspielerisch, klar, irgendwas wird immer noch mal wieder kommen. Aber bei Kaffee Kölbert, da habe ich ja ein sicheres Ding,
ja,
sage ich. Also wenn keine Pandemie ist, da habe ich da ein sicheres Ding. Und es macht mir halt einfach echt viel Spaß. Und Kaffee Kölbert, wie gesagt, mache ich jetzt seit 9 Jahren. Und ich würde es nicht seit 9 Jahren machen, wenn es nicht wirklich was wäre, was mir wirklich Spaß macht und auch ein bisschen Geld einbringt, sondern das mache ich wirklich mit Leidenschaft. Also es ist wirklich der perfekte Job für mich eigentlich.
Genauso leidenschaftlich bist du ja auch an der Gitarre und am Mikrofon unterwegs, wenn du Musik schreibst.
Mhm.
Als dann, wir gehen nochmal zurück ins Café Eckmann. Wir haben uns da getroffen und das erste Mal gesehen auf einem Konzert, das ich dort gespielt habe mit unserem Gitarristen. Wir sind dann nochmal wiedergekommen als Band. Warst du dann auch dabei? Ne? Da hast du aber nicht gehört.
Da habe ich mir freigenommen.
Hast du freigenommen?
Und hab dir ja das Konzert
angeguckt. Das war auch sehr, sehr schön. Also wie gesagt, im Egmont haben wir mal gerne gespielt. Ich habe da 2 oder 3 Mal gespielt. Und dann haben wir, ich habe da 2 Mal gespielt als M. Borgert, an der M. Borgert Band. Und dann auch einmal nämlich auf deinem Konzert dort gespielt. Du hast mich nämlich dann eingeladen.
Nee, das war erstmal anders. Ihr habt erst im Franz gespielt und ihr habt mich eingeladen, ja, Support zu machen.
Stimmt, wir haben ja nochmal im Franz gespielt um
genau,
die Ecke.
Und da habe ich Support machen dürfen.
Ich gesagt, du sollst Support Opening Act spielen.
Genau, habe ich irgendwie 30 Minuten durfte ich dann ein kleines Set spielen. Und dann habe ich nicht, ich hab dich nicht eingeladen. Du hast dich selber eingeladen.
Geil.
Nein, es war wirklich so, weil ich habe halt gesagt.
Wie war das denn?
Ich hab dich eingeladen zur Record Release Party von mir, zu meiner ersten EP, eine Prise.
Ja.
Dann hab ich dich eingeladen, hab gesagt, hier, da ist das Konzert, wäre cool, wenn du ins Publikum kommst. Und dann hast du gesagt, nee, ich mach deinen Support. Ich so, wie, du machst meinen Support? Ja, ich mach deinen Support. Ich so, ja, sehr gerne. So war das nämlich. Geil. Ich habe mich nicht eingeladen.
War voll super. Ich war mein eigener Manager damals. Ich musste halt hart verhandeln.
Ja, nee.
Keine Gage bekommen, aber trotzdem
wollte ich gerade sagen.
Stimmt, ja, ich erinnere mich noch. Wir wollten uns eigentlich treffen in Aachen und irgendwie was einproben dafür. Hat aber dann irgendwie nicht geklappt, auch weil ich zu geizig war, mir Tickets zu kaufen, für nach Aachen zu fahren im Zug. Und ich glaube, wir haben dann wirklich im Speisevorratsraum vom Café, vom Egmont im Keller irgendwie dann ein paar Songs eingeübt. Wonderwall oder ich weiß nicht, was wir gespielt
genau,
haben.
Genau, Wonderwall haben wir gespielt.
Ja, genau. Das haben wir zusammen gespielt. Und ja, das war schön.
Ja.
Das war eine sehr schöne EP, eine tolle Debüt-EP von dir. Deutsche Songs, eine Prise. Mhm. Oder war da auch schon ein englischer drauf?
Nein, das war ein
deutsche Songs. Mit Musikvideos, was du gedreht hast. Also das war ein sehr, sehr schöner, professioneller Start. Und nicht einfach nur, ich habe zu Hause ein paar Songs aufgenommen irgendwie.
Das habe ich damals auch im Studio mit dem Carsten Steffens, meinem... Ich glaube, er ist mein Großcousin. Ich frage mich das immer wieder. Er ist auf jeden Fall der Cousin meiner Mutter.
Ja, oder manchmal ist es dann auch irgendwie so Onkel dritten Grades, wo man denkt, was?
Nee, es ist der Cousin meiner Mutter. Also müsste er eigentlich mein Großcousin sein.
Okay.
Aber ist ja auch egal.
Stammbaum.
Er hat nämlich auch gesagt, Tim, wenn du deine erste CD wirst du bei mir aufnehmen. Da gibt es keine Diskussion.
Die Leute ziehen dich über den Tisch. Ich sage, ich spiele mal die Support, du nimmst die CD hier auf.
Stimmt, ich gehe sehr naiv durch die Welt, aber bisher hat ja immer alles funktioniert. Und dann hatte ich halt diese Chance, weil ich eine Band hatte zu der Zeit, oder genau, ich hatte eine Band zu der Zeit und ich hatte das Angebot vom Carsten, bei ihm was aufzunehmen. Und dann habe ich halt meine Band, mit der wir halt so ein bisschen Rockmusik gemacht haben, habe ich halt gefragt, hey Jungs, habt ihr nicht auch Lust auf Deutsch-Pop-Schnulzen-Singer-Songwriter-Zeug? Und dann können wir 3 Tage ins Studio, nicht, kein Bock. Ja, und dann haben sie es Gott sei Dank gemacht und dann habe ich das mit der Band sogar aufgenommen. Und das war echt geile 3 Tage im Studio. Wir haben auch im Studio übernachtet und so. Und mit dem Carsten zusammenarbeiten war natürlich sehr schön, weil wir uns halt seit Ewigkeiten kennen. Und sein Vater, der Onkel Hans, hat mir das Gitarrespielen beigebracht.
Ach, wie schön. Guck mal, das ist ein Familienunternehmen.
Ja, also der Onkel Hans ist der Onkel meiner Mutter, ne? Und der Sohn. Und die Seite ist sehr musikalisch. Ich glaube, daher habe ich das auch. Bei der Rest, nein.
Wer möchte, kann natürlich bei Spotify Tim Krause als Künstler suchen und da findet er dann auch eine Prise. Jetzt ist es ein bisschen komplizierter, was die neue EP angeht. Da gibt es nämlich noch ein administratives Problem gerade bei Spotify, ne?
Ja, und das irgendwie lässt sich das auch nicht lösen.
Du hast nämlich im letzten Jahr, im Dezember, eine neue EP rausgebracht.
Richtig.
Mit englischen Songs. Alles sehr, sehr schöne Lieder. Ich habe heute nochmal reingehört, weil ich nochmal frisch haben wollte. Und ich finde wirklich den Song Lonely, finde ich wirklich richtig gut.
Vielen Dank.
Also das ist... Und jetzt ganz kurz nochmal. Ich merke daran, an der Musik, die du schreibst, daran merkt man ja immer so, welchen Musikgeschmack die Person irgendwie hat. Und ich glaube, das ist bei uns ähnlich. Du findest einfach Musik gut und würdest gar nicht sagen, oh, ich stehe auf Rock, ich stehe auf Blues oder so. Ne? Weil ich habe in meinem Repertoire der Songs auch einen Blues-Song, dann habe ich irgendwie einen Pop-Schnulzen-Song, dann was Balladiges, Dann was Poppiges. Und dieser Lonely-Song ist ein mega geiler Americana-Country-Song irgendwie. Mit Harmonien, da singt eine Freundin mit, oder was?
Also es war so, ihr Freund... Der ist Steffen.
Der ist der Großcousin von meiner Gitarre. Und hat damals bei Café Colbert...
Nein, der Steffen ist einfach ein guter Kumpel von mir. Und der hat eine Freundin, die Katrin. Und alle in diesem Freundeskreis haben immer gesagt, boah, Krause, du musst mal auf jeden Fall mit der Katrin zusammen singen. Die singt so super.
Mm, das tut sie.
Und dann haben wir uns in der Corona-Zeit irgendwie haben wir gesagt, so, wir haben jetzt Zeit. Wir treffen uns jetzt mal, habe ich gesagt, wir treffen uns mal bei mir in der Küche und singen einfach mal was. Und dann hat sie das erste Mal gesungen und ich habe sie vorher noch nie singen gehört. Erstmal gesungen, ich dachte mir so, willst du mich verarschen?
Ich mache nochmal die Handbewegung von eben, Synergie.
Ja, genau.
Kunst kommt zusammen, Gänsehaut.
Genau. Und dann haben wir das erste Mal auch zusammen gesungen, also harmonisch. Und ich dachte mir so,
Stopp,
ich schreibe einen Song. Und dann beim zweiten Treffen hatte ich den Song Lonely fertig und habe gesagt, den machen wir jetzt zusammen. Weil ich hatte schon ein Duett, warum ich sie auch angesprochen hatte, das habe ich schon länger rumliegen und da habe ich mir immer gedacht, ich brauche da eine schöne Frauenstimme und habe das erstmal mit ihr gesungen, es war super, aber ich dachte mir, nee, ich brauche einen anderen Song.
Ja.
Einen so, weil sie hat diesen Country-Vibe drin.
Ja, und dieser Refrain, der so schön aufgeht, das passt wirklich richtig gut. Und jetzt, pass auf, ich schließe jetzt nochmal einen Kreis oder nochmal einen Bogen zu meiner Band wieder, zur M. Borgert Band und hab dich wahrscheinlich da auch wieder über den Tisch gezogen, beziehungsweise dir irgendwie mit den Zügel angelegt und hab dir gesagt, die neue EP, die nimmst du bitte beim Ralf Hahn auf. Der Ralf Hahn ist nämlich der Studiobesitzer von dem Studio, wo wir unsere Songs mittlerweile aufnehmen, die M. Borgert Band, und da ist auch unser Proberaum drin im Studio. Und der Ralf ist auch in einer Beziehung mit unserer Sängerin in der Band und Keyboarderin, der Biene. So, und dann habe ich gesagt, geh mal schön zum Ralf und nimm das mal auf. Der produziert dir die Platte richtig geil und es ist wirklich richtig schön geworden. Ich weiß nicht, wie die Aufnahmen waren, aber ich denke mal, du schüttelst den Kopf, aber aus Bewunderung.
Ja, weil... du hast mir gesagt, nimm das beim Ralf auf, hier ist die Nummer. Ich so, ich kann mich doch nicht einfach bei irgendwem melden, so, hey, nimm mir meine Songs auf, bitte. aber das habe ich gemacht und das war auch super. Dann bin ich zum Ralf ins Studio gefahren, nach Bergisch Gladbach.
Schäbisch-Gläbisch.
Ja, und dann hat er gesagt, ja, dann spiel mir mal die Songs vor. Und dann habe ich die halt vorgespielt und dann hat er schon angefangen, mit dem Klavier schon direkt mit einzusteigen und meinte, deine Songs sind cool, das machen wir. So. Okay, krass, so einfach kann es sein. ja, und die Zusammenarbeit, diese 2,5 Wochen, glaube ich, waren es, die wir im Studio verbracht haben eigentlich, waren grandios. Also was der Mann alles kann, erstmal, ja. Und was der für ein Gehör hat. Und wir hatten halt wirklich viele Sachen, wo ich mir gedacht habe, ah, warte mal, da müsste jetzt noch irgendwie so ein Klavier-Ding nennen. 2 Sekunden später hat er das gespielt, ohne dass ich was gesagt habe. Es war wirklich, viele Sachen sind da zusammengekommen, wo ich echt überrascht war, wie gesagt, der ist die ganze Zeit in meinem Kopf, das ist ein bisschen gruselig. Aber so wie zum Beispiel bei Shine, meinte so, boah, ich dachte mir so, boah, so ein geiler Mandolinenklang. Und dann wirklich so 5 Minuten später sagt er so, ach, irgendwie fehlt mir deine Mandoline. Und ich sage mir, Ralf, hör auf damit. Und das war mit einer der letzten Songs, die wir aufgenommen haben. Ich so, Ralf, du musst damit aufhören. Aber es war so eine schöne Zusammenarbeit und Ralf ist auch so ein herzensguter und toller Mensch.
Absolut.
Vielen Dank dafür, dass du mich da,
danke nicht mir, also mich gerne,
da
natürlich
reingeworfen hast oder mir den Tritt gegeben hast dahin. Und ja, ich bin sehr stolz auf die Platte.
Also die Platte heißt?
Timmy. Mit Doppel-M und Y.
So, und das ist das Komplizierte jetzt gerade. Es ist leider bei einem anderen Tim Krause als Künstler gelandet bei Spotify.
Ja, aber ich muss dazu sagen, bei der Prise ist das auch passiert, aber da habe ich ja kein Release-Datum rausgegeben. Da habe ich das einfach hochgeladen. Deswegen hatte ich die Zeit, das umzuschwitchen.
Ah, ja, okay.
Es gibt einen Tim Krause in Wisconsin.
Aha. Und der kriegt jetzt die ganzen Tantiemen für deine Songs.
Ich weiß nicht, es ist schon wieder bei ihm gelandet. Und dieses Mal ist es aber schwieriger, weil ich habe dem Support jetzt schon 30 Mails geschrieben, es passiert nichts. Und ich weiß nicht, wen ich da anrufen kann oder was auch immer, aber es ist bei dem immer noch drauf, aber man sieht gar nicht mehr, was von ihm ist, weil meine Songs mehr Plays haben, Gott sei Dank. aber es ist immer noch da. Aber man findet's. Wenn man Tim Krause Timmy eingibt, findet's man.
Ich habe unser Release auch verkackt im letzten Jahr, im letzten Jahr haben wir auch unsere neue EP Golden rausgebracht, mit 5 sehr schönen Songs von der M-Hogart Band. Und der erste Song, der heißt Golden Tulips. Und ich habe versehentlich mich vertippt beim Eingeben in die Veröffentlichungsmaske beim Plattenfirmen, da bei der digitalen Plattenfirma. Mich zum Glück nicht so schlimm vertippt, aber die Songs kamen online. Der erste Song hieß plötzlich Golden Tulpies. Hab ich auch gedacht, shit, das klingt jetzt schon wie ein Kinderlied. The Golden Tulpies. Es wurde dann aber zum Glück innerhalb weniger Stunden oder Tage auf manchen Portalen geändert. Naja, das konnten wir zum Glück schnell ändern, weil das war ja, zum Glück gibt's weniger M-Borgard-Bands bei Spotify, sondern nur the one and
only. Ich hätte auch nicht gedacht, dass es noch einen Tim Krause gibt in Wisconsin.
In Wisconsin auch noch dann.
Ja, vor allen Dingen, man sieht auf den Fotos, dass er relativ korpulent ist und relativ lustig aus und relativ unprofessionell sieht das alles aus. Deswegen musste ich mir da auch ein paar Witze natürlich drüber ergehen lassen. Aber naja,
so. Sein Alter Ego in Wisconsin.
Ja, aber ich bin wirklich trotzdem sehr, sehr froh mit dieser Platte und da wird auch noch einiges passieren. Es werden noch wird vielleicht noch ein paar Videos kommen.
Hey, schön.
Zu den Songs. Oder nicht zu allen Songs, aber zu einem auf jeden Fall.
So. Und du gehst auch auf die Bühne und spielst ein paar Songs jetzt in der nächsten Zeit oder hoffentlich über den Sommer öfter.
Ja, ich weiß nicht, wann der Podcast rauskommt, aber jetzt.
Ich gucke, du bist jetzt übermorgen auf der Bühne. Bis dahin ist er leider noch nicht draußen.
Ja, also übermorgen auf jeden Fall geht ein großer Solinger Traum in Erfüllung für mich. Ich werde auf dem Dörpelfest spielen dürfen.
Oh, sehr schön.
Das Dörpelfest, klar, sagt euch allen was, ist
selbstverständlich. Hier, ich komme mit Tattoo auf der Brust. Dörpelfest 2011, ich war dabei.
Das Dörpelfest ist das größte Stadtfest in Solingen. Da ist wirklich jeder da. Also ganz Solingen ist da. Kannst du von ausgehen.
Wer Rang und Namen hat in Solingen.
Und auch alle Exil-Solinger, so wie ich.
Ja.
So, wir freuen uns dieses Jahr. Das gab es jetzt natürlich 2 Jahre nicht, umso mehr ist die Freude. Und ich wurde angefragt, ob ich nicht dort auf der Bühne spielen dürfte. Also es gibt da natürlich mehrere Bühnen, aber eine Bühne. Und ich bin aus allen Wolken gefallen. Ich sage, ja, natürlich. Wie viel muss ich zahlen? Mach ich.
Pay to play, okay, shut up and take my money.
Aber jetzt mit meinen eigenen Songs, ich freue mich riesig. Das Problem ist nur, ich muss danach direkt weg, weil ich eine Kaffee-Kölbert-Show in Herten habe.
Oh.
Aber den Samstag ist eine Show.
Aber es ist ja auch wieder geil und professionell, weißt du?
Ja.
Die Beatles sind auch direkt von der Bühne, direkt im Van abgefahren und so machst du das
dann. So ungefähr hätte ich es auch machen müssen.
Genau. Klar.
Aber den Samstag.
Keine Fotos. Nein. Keine Fotos mit meinem Doppelkind.
Du Arsch. Aber am Samstag darf ich dörpeln, so wie wir Solinger sagen. Und am Samstag werde ich den Tag komplett genießen. Weil eigentlich hätte ich da eine Show in Dänemark gehabt, die wurde aber leider Corona-bedingt und kriegsbedingt abgesagt. Oh. Aber immer das Positive sehen, dafür darf ich dörpeln am Samstag und freue mich darauf.
Dörpel all the way,
ist auch schön.
Schließen wir nochmal den Bogen, um das Interview hier jetzt wirklich full circle zu bringen und gehen nochmal zurück zum Fußball. Entschuldige für alle Desinteressierten. Du hast jetzt deine Fußballkarriere an den Nagel gehangen, beziehungsweise deine Fußballschuhe an den Nagel gehangen. Mhm. Du hast selber lange Fußball gespielt und ich fand es total rührend und süß. Du hast bei Instagram eine kleine Mini-Pressekonferenz mehr oder weniger gegeben und hast dein Karriereende verkündet. Beim FSV Köln hast du lange Zeit gespielt, in der dritten Mannschaft, richtig?
Richtig.
Und hast dort zwischen Pfosten gestanden und hast da ganz, wirklich total ehrlich und schön, auch überhaupt nicht pathetisch, sondern wirklich total ehrlich gesagt, das war eine schöne Zeit und jetzt ist es aber vorbei. Wie lange hast du da gespielt?
6 Jahre. Sechs Jahre habe ich da jetzt gespielt. Schön Kreisliga D, also wirklich, man konnte nicht absteigen, also ohne Druck aufspielen. aber es war wirklich eine coole Zeit. Und
auf Asche?
Die ersten
auf jeden
zwei,
Fall.
Drei Jahre waren auf Asche. Ja.
Immer Torwart?
Immer Torwart.
Okay, Respekt. Ja.
Und dann hatten wir irgendwann Kunstrasen die letzten drei Jahre oder vier. Irgendwie sowas, ich weiß
nicht. Tut manchmal fast mehr weh.
Ja, ich habe ja, also es geht. Weil
du bist als Torwart gut, ja, genau. Als Samurai, da stehst du ja. Da.
Genau, sozusagen. Aber ja, ich hatte jetzt mein letztes Heimspiel auch. Also wir haben noch drei Spiele, aber es sind alles Auswärtsspiele. Das ist natürlich doof, aber ich hatte mein letztes Heimspiel und das habe ich auch sehr genossen.
Und du durftest sogar einen Elfmeter schießen, ne?
Ich habe ein Tor gemacht.
Yeah!
Ich habe mein erstes Saisontor für den FSV gemacht. ja, das war super. Wir haben danach noch die ein, zwei Bierchen noch getrunken. Und ich habe noch eine, ich wurde noch mit Wasser bekippt. Ne, und alles war super. Einfach zeitlich ist das halt auch so eine Sache, wenn ich Samstag Show habe mit Übernachtungen, habe ich viele, viele Spiele auch verpasst. Und dann kommt dazu noch, dass ich körperlich halt auch ein bisschen angeschlagen war, die Hinrunde. Ich bin ausgefallen mit einem Bandscheibenvorfall, die ganze Hinrunde verpasst. Und seitdem ist es halt alles ein bisschen, ja.
Klappert es ein bisschen.
Ja, ja. Ist mit 34, bald 35 geht's halt.
Steil bergab.
Ja, steil nicht, aber es geht langsam bergab. Ich dachte mir halt einfach, es muss nicht sein, dass ich halt nach dem Spiel, wenn wirklich als Torwart viel zu tun ist und sich da immer hinwirft und dann halt sich zwei Tage lang nicht bewegen, das ist halt einfach nicht mehr so. Meine Freundin ist auch froh, dass ich wieder mehr Zeit habe.
Deine Verlobte?
Meine Verlobte, Entschuldigung. Stimmt, ich heirate ja dieses Jahr.
Das wollte ich noch kurz erwähnen. Ja, Glückwunsch.
Und, danke. Und es sind einfach viele Faktoren zusammengekommen, die einfach dazu, also die Entscheidung mir leichter gemacht hat, nee, das war jetzt schön und jetzt hören wir mal auf damit.
Timmy, du bist ein sehr leidenschaftlicher, ein ehrlicher Typ. Ich glaube, das haben wir alle hier hören können. Danke dir für dieses schöne Gespräch.
Danke dir für die Einladung,
vom lustigen Kellner. Du bist ja viel mehr als nur ein lustiger Kellner.
Quatschkellner finde ich auch mal gut.
Quatschkellner. Ja. Timmy Krause, der Quatschkellner aus Wisconsin.
Ja. Sucht ihn bei Spotify, werdet ihn finden.
Vielen lieben Dank, wir sehen uns in Europa mit dem FC nächste Saison.
So sieht's aus.
Mach's gut. Ciao, Timmy.
Danke dir.
Borgard spricht. Eine Produktion von Film & Voice und Michael Borgard. Titelmusik geschrieben und arrangiert von der M. Borgard Band. Weitere Informationen unter www.borgard.de/podcast.